Sie hören den Kurier.
Während ÖFB-Star David Alaba nun offiziell seinen Abschied von den Bayern bekannt gab, ist Trainer Oliver Glasner bei Wolfsburg so erfolgreich und auch beliebt wie nie. Sein Team liegt aktuell auf dem 4. Platz der deutschen Bundesliga. Mein Kollege Andreas Heidenreich hat letzte Woche mit dem Erfolgstrainer gesprochen über seine Arbeit in Wolfsburg, seine Art Fußball spielen zu lassen und wo er sich in 10 Jahren sieht. Mein Name ist Steffen Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wir haben ja letztes Mal ausführlich über David Alaba und seine weitere sportliche Zukunft gesprochen. Da hat sich jetzt am Dienstag zumindest ein wenig etwas Neues getan. Und zwar hat er jetzt offiziell seinen Abschied von den Bayern bekannt gegeben. Wohin es geht, ist noch immer nicht ganz bekannt, aber das werden wir in den nächsten Wochen herausfinden. Wir wollen heute aber über einen anderen Österreicher in der deutschen Bundesliga reden, der ebenfalls sehr erfolgreich unterwegs ist. Die Bayern führen ja die Tabelle an nach 21 Spieltagen und 10 Punkte dahinter auf Platz 4 liegt aktuell der VfL Wolfsburg mit Trainer Oliver Glasner und um genau den soll es heute gehen. Dazu begrüße ich den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir. Servus Andi.
Servus.
Du hast mit Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner ein ausführliches Interview geführt letzte Woche. Erzähl uns kurz, um was geht es und was für ein Typ ist Oliver Glasner eigentlich?
Ja, ich würde ihn in aller Kürze als sehr bodenständig beschreiben. Er weiß genau, was er will. Er spricht Dinge klar an. Er ist niemand mit großartigen Star-Allüren. Er ist kein Sprücheklopfer, sondern analysiert nüchtern und geht zielstrebig seinen Weg. Und das sehr erfolgreich, wie wir wissen.
Wir werden das komplette Interview gleich hören. Kannst du uns so ein paar Punkte geben, spannende Sachen, über die ihr gesprochen habt?
Ja, ich habe zunächst einmal über seinen Werdegang mit ihm gesprochen. Er hat dann interessanterweise erzählt, dass es in seinen bisherigen 9 Trainerjahren eigentlich fast immer anders gekommen ist, als er selbst geplant gehabt hätte. Das erzählt er relativ ausführlich. Dann natürlich über seine Spielweise. Seine Mannschaft ist ja jene Mannschaft in der deutschen Bundesliga, die meisten Sprints und intensiven Läufe zurücklegt. Und diesen Spielstil hat er ja erst implementieren müssen. Und da ging es ja auch darum, die Spieler davon zu überzeugen, diese Meter im hochintensiven Tempo zurückzulegen. Das will sicher nicht jeder. Er hat es dort geschafft, so wie er es auch zuvor schon geschafft hat beim LASK und auch in Ried. Das ist sein Stil von Fußball, seine Spielidee. Und ich habe ihn darüber genauer gefragt, wo es denn auch am schwierigsten war, diese Spielidee zu implementieren und die Spieler davon zu überzeugen und welche Kompromisse er dabei auch eingehen hat müssen. Dann haben wir natürlich auch noch über seine Zukunftspläne gesprochen, wo er sich in 10 Jahren sieht und über die Strapazen des Trainerjobs in etwa. Und da hat er auch ganz interessante Dinge erzählt.
Und ich glaube, recht viel tiefer wollen wir da auch gar nicht drauf eingehen, sondern hören jetzt einfach mal rein, was Oliver Glasner da im Interview mit dir zu sagen hatte.
Ja, Sie haben 2012 Ihre Trainerkarriere begonnen beim Roger Schmidt als Assistent. Haben Sie sich damals schon darüber Gedanken gemacht oder irgendwo im Hinterkopf gehabt, dass Sie vielleicht als Trainer an der Tür zur Champions League klopfen könnten? Als Cheftrainer?
Nein, eigentlich habe ich nie so weit nach vorn geplant. Also in meiner bisherigen Trainerkarriere, die jetzt das 9. Jahr ist, ist irgendwie so gefühlt jedes Jahr anders gekommen, wie ich eigentlich geglaubt habe. Und von dem her, natürlich, wo ich mich dann auch entschieden habe, ich möchte die Karriere einschlagen als Trainer nach der aktiven Karriere. Klar träumt man dann einmal, ja, deutsche Bundesliga ist ein Traum, aber natürlich gibt es ja immer sehr, sehr wenige österreichische Trainer dort und war noch relativ weit weg alles, ja, und natürlich dann jetzt, ja, das auch so gut läuft, also das, natürlich, wie gesagt, ist das so im Hinterkopf ein Traum, aber jetzt damit gerechnet oder das irgendwie geplant habe ich das in keinster Weise.
Sie haben gesagt, es ist vieles anders gekommen als geplant. Und was waren die großen Überraschungen aus Ihrer Sicht?
Ja, jedes Jahr irgendwie. Also so, ich bin gestartet mit Roger als Assistent und wir sind gegen Düdelingen ausgeschieden. Und dann war es schon wieder fast zu Ende. Also ich glaube, du warst schon mal an der Kippe. Dann nach der ersten Saison, wo ja Austria Wien Meister wurde mit Peter Stöger, hat Roger schon Angebot gehabt aus der deutschen Bundesliga, war schon fast so vielleicht am Sprung weg, aber hat sich dann auch entschieden, in Salzburg zu bleiben. Dann ist er nach Leverkusen, auch da war er eigentlich schon am Haussuchen in Leverkusen und plötzlich ist das Angebot von Ried daherkommen. Und dann habe ich mir entschieden, okay, ich gehe doch nicht mit als Assistent, sondern ich probiere es jetzt gleich als Cheftrainer in Ried. Und da war eigentlich so die Überlegung, war dort 18 Jahre Spieler, eigentlich ein super Einstieg. Und wenn es halbwegs läuft, vielleicht die nächsten 10 Jahre, dass ich dort Trainer sein kann. Ja, also ich war jetzt nicht so, weil in meiner aktiven Karriere war jetzt nicht so, dass ich jetzt einen anderen Club gehabt habe. Ja, nach einem Jahr hat sich das wieder zerschlagen und bin, sag mal, eine Etage zurück oder runtergegangen zum LASK, der damals ja relativ am Boden gelegen ist, ein Jahr, anderthalb Jahre davor fast im Konkurs und auch im ersten Jahr nicht aufgestiegen und habe auch nicht genau gewusst, wie geht's weiter und ja, dann aufgestiegen, Europapokal, dann im zweiten Jahr für die Champions League für die Europa League qualifiziert, also ja, viele Sachen und dann haben wir gedacht, so, jetzt wird es beim LASK ein paar Jahre dauern und plötzlich war Angebote aus der deutschen Bundesliga da und also von dem her, das meine ich damit, das ist jetzt irgendwie ein bisschen anders gekommen, wie es so meine Lebensplanung vorgesehen hat.
Welchen Einfluss hat der Roger Schmidt auf Ihre Arbeit gehabt oder hat er noch heute auf Ihre Denkweise, auf Ihre Spielphilosophie?
Nein, nicht unmittelbaren Einfluss. Ich habe das schon mal irgendwo in einem Interview gesagt. Ich habe im Zuge meiner Trainerausbildung der A-Lizenz Abschlussarbeit schreiben müssen, so wie ich mir Fußball vorstelle, wie ich einmal spielen möchte, welche Ideen. Und nicht nur am Platz, sondern auch im Umgang mit den Spielern. Und ja, habe mich dort einmal hingesetzt und das war aber noch bevor Roger zu Salzburg gekommen ist und bevor Ralf Rangnick zu Salzburg gekommen ist, sondern das war eigentlich so am Ende meiner aktiven Karriere. Also ich sage es, ein bisschen Jürgen Klopp geprägt, damals mit Dortmund, die halt so für Aufsehen gesorgt haben und habe da das niedergeschrieben und habe das eigentlich, was ich da, also meine Ideen gehabt habe, so Sammelsurium aus meinen Erfahrungen, aus denen, was ich international mitverfolgt habe, habe ich schon niedergeschrieben und dann ist halt mit Roger und mit Ralf sind halt zwei daherkommen, die sehr, sehr ähnlich den Fußball gesehen haben und was mir halt einfach da sehr, sehr viel geholfen hat, war erstens einmal, ich habe so ein bisschen das Werkzeug dafür in die Hand bekommen, in der täglichen Trainingsarbeit, die sich deutlich unterschieden hat von dem, was ich kennt habe aus meiner aktiven Zeit und was auch für mich sehr, sehr prägend war, dann der Umgang mit den Spielern. Wir haben ja damals, natürlich ist heute Sadio Mané, Kampl, Gulaschi, Martin Hinteregger sind halt als Stars, aber damals waren sie alle am Anfang ihrer Karriere. Ja, Gulaschi ist als dritter Torwart von Liverpool gekommen, Mané mit 19 Jahren abgestiegen, gerade von der zweiten in die dritte französische Liga, Kampl vor einem Zweitligisten in Deutschland. Also die waren ja alle, sind jetzt große Namen im Fußball, damals nicht. Und da halt auch, ja, mit Bayerischer, Norweger, viele, viele Nationen und habe da einfach auch gesehen, okay, man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, sondern jeder Spieler, jede Nationalität, jede Kultur oder seine Eigenheiten, die man halt auch ein bisschen berücksichtigen muss und trotzdem muss man das Ganze versuchen, als homogene Einheit auf den Platz zu kriegen. Und das war eigentlich so das Prägendste in dieser Zeit.
Okay. Kurz zurück zu Wolfsburg. Sie sind jetzt genauso wie der Adi Hütter mit Eintracht Frankfurt auf Kurs Richtung Champions League. Adi Hütter geht sehr offen damit um, betreibt auch kein Understatement, sagt, er wird die Euphorie sicherlich nicht bremsen. Wie gehen Sie mit dieser Situation um als Cheftrainer?
Ja, wir thematisieren das jetzt nicht so groß. Natürlich ist es immer so, wir wollen genau der ähnliche Herangehensweise. Natürlich wollen wir diesen Lauf, diesen Flow, dieses Selbstvertrauen mitnehmen. Und ich denke, unsere Aufgabe im Trainerteam ist einfach auch immer genau zu beobachten, wie viel ist Selbstvertrauen und dass das ja nicht in die andere Richtung kippt, dann vielleicht ein bisschen überheblich zu werden, ein bisschen weniger zu machen und das ist halt unsere Aufgabe. Aber natürlich wollen wir diesen Drive, diesen Flow, den auch wir haben, zweifelsohne, den wollen wir jetzt natürlich so lange wie es geht am Laufen halten.
Sie haben einen Stil gewählt für Ihre Trainerarbeit, der sehr viel Aufopferungsbereitschaft, sehr viel Laufbereitschaft bei den Spielern erfordert. Und Sie haben auch mit Wolfsburg die meisten Sprints und die meisten intensiven Läufer in der deutschen Bundesliga. den Stil haben Sie auch schon beim LASK und auch schon bei Ried, wie Sie schon erwähnt haben, auch schon gepflegt. Wo war es am schwierigsten, das den Spielern zu vermitteln und die Spieler davon zu überzeugen?
Ja, das ist, es war eigentlich bei jedem Club so die Herausforderung. Ich sag, in Ried war es mir fast am leichtesten, weil die Mannschaft davor jetzt nicht ganz so erfolgreich war. Und natürlich, wenn es nicht so läuft, dann ist man da sehr gern bereit, Dinge zu verändern, ja, in der Hoffnung, dass dann besser wird. Wenn es natürlich jetzt so ganz beim LASK war, so in der zweiten Liga, die sind im Jahr davor Dritter geworden. Und wir haben dann auch einige Spieler geholt, die sogar schon viel gesehen haben in ihrer Karriere und ja, die halt am Anfang auch natürlich nur ein bisschen andere Sicht gehabt haben, wie wir vielleicht spielen sollten. Und da war es schon wieder ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, die mitzunehmen, auch relativ viel Klarheit auch mal zu sagen, ja, entweder du bist dabei und wenn nicht, ist auch okay, aber dann halt nicht beim LASK. Und da in Wolfsburg war es ja natürlich auch wieder eine große Herausforderung. Die Mannschaft war, es war wieder eine ganz spezielle Situation, war zweimal in der Relegation und dann mit Bruno Labbadia plötzlich in der Europa League. Und ja, da war es auch wieder so. Und dann haben wir aber trotzdem die Spielweise schon sehr, sehr stark verändert. Und dann war es auch, ja, hat es auch mal, sage ich mal, kontroverse Diskussionen gegeben mit Spielern in der Mannschaft. Und ja, dann sind wir wieder, sie zu überzeugen, sie mitzunehmen. Und ja, denke, dass uns das ganz gut gelungen ist.
Mussten Sie pragmatisch sein auf diesem Weg?
Ja, musst du in gewisser Weise immer. Ich denke, dass wichtig ist, dass ich habe einfach eine feste Überzeugung, wie wir erfolgreich Fußball spielen können, habe im Kopf. Und jetzt ist es aber wichtig, auch trotzdem immer wieder, es hilft mir nicht, wenn es ich im Kopf habe. Ich sage, es ist so ein gutes Beispiel, glaube ich, ein Lehrer, der weiß, ein Englischlehrer weiß, wie die Sprache geht. Ja, der kann selber wahrscheinlich auch gut sprechen, aber es hilft ihm noch nichts, sondern jetzt geht es darum, die Schüler jetzt da mitzunehmen, sie zu überzeugen, dass es sich auszahlt, dass es sich lohnt, die Vokabel zu lernen. Ja, das ist ja oft Sache, wissen wir selber aus der Schule. Und trotzdem ja, gehört es dazu. Und so denke ich, war es da genauso. Ja, die Spieler zu überzeugen manchmal halt. Und das ist halt dann so die große Herausforderung. Ja, wann musst du, sag ich mal, auch stur sein als Trainer und sagen, okay, das möchte ich so und das und das erwarte ich von euch. Und natürlich hat es dort und da auch mal gegeben, ja, wo wir über gewisse Sachen diskutiert haben. Und ja, musst du als Trainer vielleicht mal was einfallen lassen, wie kannst du die Spieler halt dann nochmal vielleicht über Umwegen hinführen. Aber am Ende des Tages ist wichtig, dass, und das denke ich, habe ich auch nie mit meinem gesamten Trainerteam, dass wir unser Bild, das wir dann haben, nach wie vor, dass wir das nie aus den Augen verloren haben. Und ja, und dann waren halt einmal vielleicht ein paar Strich drinnen, die wir noch so nicht vorgesehen haben, aber man kann das dann auch wieder ganz gut vervollständigen. Und das, glaube ich, gelingt uns gerade ganz gut.
Kann man so einen Umweg beschreiben? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, es war verschiedenste, ich sage natürlich, wir haben so in unserer Analyse der erfolgreichen Vorsaison gesehen, dass halt der VfL relativ viele Gegentore bekommen hat, auch mit verschiedensten oder wo sich gewisse Muster immer wiederholt haben, ja, in der Analyse. Und dann haben wir gesagt, okay, und das hat jetzt wenig eigentlich mit dem 3-4-3 des LASK zu tun gehabt, okay, wir stellen jetzt um mit der Viererkette. Es gibt gewisse Räume, die Viererkette nicht in den Griff bekommt, weil die Abstände dort und dort zu groß sind, lass uns einen, sag sehr plakativ gesagt, einen reinstellen hinten. Ja. Sie haben sehr, sehr häufig 4-3-3 gespielt, lass uns den Sechser ein bisschen weiter zurückziehen, haben wir auch gemacht mit Gilavogi, um hier engere Abstände zu bekommen, die Defensive zu stabilisieren. Ja. Wohl wissend, dass das vielleicht auch auf Kosten der Offensive geht. So war es dann auch. Und natürlich war es da dann auch ja, Spieler, gerade Offensivspieler auch gegen, die gesagt haben, ja, aber wir kommen nicht mehr zu so vielen Torchancen wie letztes Jahr und. Und das, klar, da haben wir gesagt, okay, das ist so Schritt 1 für uns, die Defensive zu stabilisieren. Haben wir einen zweiten Schritt, ich habe das so, haben wir den Sechser wieder vorgeschoben, haben wir dann gesagt, okay, jetzt haben wir das, scheint ganz gut in den Griff, wie wir uns verhalten wollen. Gehen wir den Sechser wieder eine Stufe vor, also oder den zentralen Abwehrspieler wieder einen Schritt nach vorne, haben auch dann aufs 4-3-3 gewechselt, haben dadurch wieder ein bisschen mehr offensive Kreativität, offensive Spielanteile bekommen. Und ich sage so, jetzt im nächsten Schritt haben wir gesagt, okay, war auch ein bisschen passiert durch die Verletzung von Gilavogie. Wir scheinen jetzt das noch besser in den Griff zu haben. Wir brauchen einen Sechser vor der Abwehr, nehmen wir ihn und geben ihn auf die Zehn. Klar ist ja, wenn du jetzt, sage ich mal, deinen zentralen Abwehrspieler plötzlich auf der Zehn hast, hast du mal nominell einen Spieler mehr in der Offensive, macht es ein bisschen einfacher, Anspielstationen zu finden, macht es ein bisschen einfacher, Torgefahr am Platz zu haben. Auf der anderen Seite musst du defensive Verhaltensweisen müssen, die noch besser sein, damit du die Räume zubekommst. Ja. Und das ist, war jetzt so eigentlich diese, sage ich mal, ein bisschen übertrieben oder sehr plakativ dargestellt, die Entwicklung, die wir jetzt in den anderthalb Jahren gemacht haben. Und die defensive Stabilität haben wir nach wie vor bei. Und natürlich, durch das haben wir auch offensiv erstens einmal einen Mann mehr bekommen und haben wir da jetzt uns immer mehr damit beschäftigt, wie können wir selber nur torgefährlich werden.
Wie wichtig ist es, die eigene Spielweise immer wieder zu adaptieren, auch um nicht ausrechenbar zu sein für Gegner?
Ich glaube, dass es nicht möglich ist. Ich glaube, man verwechselt da oft ein Systemwechsel mit einem Wechsel der Spielweise. Ja. Also du kannst jetzt nicht aus einem... aber natürlich ist es ein lebendes Gebilde. Ja. Also wir können, wenn wir jetzt so spielen würden wie vor anderthalb Jahren oder ich genauso trainieren würde wie vor 8 Jahren oder wie wir damals in Salzburg begonnen haben, dann hätte man den Zug der Zeit einfach verpasst. Ja. Da immer wieder versuchen mitgehen, was passt zu unseren Spielern. Natürlich adaptieren wir da, aber was wir den Spielern immer wieder predigen, sind Verhaltensweisen. Und die Verhaltensweisen bleiben gleich, egal welches System wir spielen. Ja. Wie und wo wir den Gegner unter Druck setzen wollen, wie wir in der Offensive agieren, wie wir uns positionieren wollen, was ist passiert, wenn wir, sag mal so, das erste Ziel vor die Kette kommen, ja, was ist dann der nächste Schritt, wie kommen wir hinter die Kette? Ja. Haben wir jetzt im 3-4-3 sehr, sehr offensive Außen, die Flügel mehr innen, haben wir jetzt einen Zehner, der die Tiefe attackieren kann? Das ist dann der Unterschied, aber die Verhaltensweisen sind gleich. Wie wollen wir hinterm Ball organisiert sein? Das ist immer gleich, aber das System kann variieren. Und ich denke, dass gute und erfolgreiche Mannschaften auszeichnet, dass sie ihre Spielweise nicht permanent verändern, obwohl sie das System manchmal verändern.
Sie haben gesagt, dass Sie ganz klare Vorstellungen haben. Wir haben über Pragmatismus gesprochen. Wo endet dieser Pragmatismus bei Ihnen?
Inwiefern?
Angenommen, Sie kommen zu einer Mannschaft und wollen Ihren Stil wieder implementieren, vom hohen Attackieren, vom frühen Verteidigen, haben aber einen Stürmer, der da nicht wirklich mitspielt. Der Stürmer ist aber vielleicht der beste Fußballer in der Mannschaft und macht die meisten Tore und ist so eine Art Lebensversicherung. Wie wird man dieser Situation dann her? Oder wo ist da Ihre persönliche Grenze?
Na, ich sehe, das ist meine Aufgabe, den Spieler zu überzeugen, mitzunehmen, dass er für die Mannschaft mitarbeitet, zum Beispiel in der Defensive. Das ist meine Aufgabe. Ja. Mit dem muss ich mich auseinandersetzen. Mit dem ist so wieder, jetzt sagen wir wieder, ja, wenn ein Schüler die Vokabeln nicht lernen will, dann ist es meine Aufgabe als Lehrer, den Burschen so zu überzeugen, dass er das trotzdem macht. Und da muss man sich halt Gedanken machen, gibt es verschiedenste Situationen, verschiedene Möglichkeiten. Ja, muss man, ich denke, das ist genau das Spannende eigentlich für mich als Trainer. Ja. Denn der Umgang dann mit den Spielern, mit ihren persönlichen Situationen, ich denke, es ist immer gut auch, sie zu überzeugen, dass am Ende des Tages die Spieler profitieren. Ja, jetzt nehmen wir mal unseren Wout Weghorst, der viele Tore schießt und jetzt auch so viele Meter, war schon immer sehr, sehr mannschaftssinnig, aber mittlerweile noch mehr Meter für die Mannschaft macht. Also, ja, wer ist der Profiteur? Er, weil er noch mehr Tore schießt wie vorher. Und das bin ja überzeugt, ja, wie wir uns verhalten, wenn... Das zeigen wir den Spielern dann auch immer wieder auf Video, okay, wenn du da und da mitmachst, dann, und wir, unsere Verhaltensweisen, wenn wir den Gegner attackieren, sind einerseits natürlich, wie und wo wollen wir den Ball gewinnen, wie haben wir Absicherungen, aber das nächste ist, dass wir die Spieler schon so positionieren, damit sie anspielbar sind für den Fall des Ballgewinnes. Und dann sind sie die Profiteure, ja, weil sie halt schon anspielbar sind. Sie haben dann die Aktionen nach vorne, sie haben den Verteidiger nicht im Rücken sitzen, sondern haben sie halt schon 7, 8, 9, 10 Meter Raum geschaffen. Das alles noch, während der Gegner den Ballbesitz gehabt hat. Und wenn man ihnen das zeigt und dann sagt, ja, mach da mit, dann wirst auch du davon profitieren. Dann ist meine Erfahrung jetzt im 9. Jahr, dass die Spieler sehr, sehr gern bereit sind, da mitzumachen. Mhm.
Wir haben schon über die meisten Sprints und die intensiven Läufe Ihrer Mannschaft gesprochen, ganz kurz. Sie haben auch andere Werte verbessert, wie zum Beispiel Schüsse des Gegners sind in Ihrer Ära in Wolfsburg von 12,5 auf 9,5 gesunken, eigene Schüsse sind von 11 auf 13,5 gestiegen, Ballkontakte im gegnerischen Strafraum sind gestiegen von 16 auf 20 pro Spiel.
Gar nicht die Statistiken.
So genau. Also die Frage, mit welchen Indikatoren arbeiten Sie?
Ja, natürlich schauen wir uns das auch immer wieder an. Klar, wir haben jetzt zwei Analysten bei uns im Team und mir hat jetzt einer eine Statistik geschickt, dass wir so bei, das ist so gerade ganz modern, dieses Passes per Defensive Action, dass wir da, glaube ich, in den europäischen Top 5 liegen, auf Rang 4 liegen. Ich glaube, Leeds, Hellas Verona ist noch und Celta de Vigo, glaube ich. Und dann sind wir, also irgend so wie, glaube ich. Ich habe es noch richtig im Kopf. Wir schauen jetzt nicht explizit drauf, sondern ich denke, das ist genau die Folge von dem, was und wie wir trainieren und was und wie wir die Schwerpunkte setzen, wie wir ein Spiel angehen. Ja? Und das ist genau das, was Sie jetzt sagen. Wir zählen es nicht. Natürlich schauen wir uns das drauf an. Natürlich fordern wir von unseren Offensivspielern, dass sie den gegnerischen Strafraum attackieren. Natürlich versuchen wir, den Gegner aus unserem Strafraum zu halten. Aber diese, wie gesagt, ich habe das jetzt gar nicht so im Detail gekannt. Gibt es eigentlich nur Bestätigung, dass das, was wir eigentlich jetzt seit anderthalb Jahren machen, in diese Richtung fruchtet.
Mhm. Ein kurzer Schwenk zu Ihrer persönlichen Entwicklung. Wenn Sie jetzt die 9 Jahre, die Sie Trainer sind, seit 2012 zurückdenken, wo haben Sie sich als Trainer in welchen Punkten am meisten verändert, am meisten entwickelt?
Ja, ein Punkt der Erfahrung natürlich. Also ich glaube, das ist das Um und Auf. Das Wichtigste ist, du kannst viele Situationen, sprichst du in der Ausbildung, im Trainerkurs, oder vielleicht da, wo du denkst, ja, als Spieler habe ich eh schon viel gesehen, ich war 19 Jahre Profi, wo man sich denkt, da hat man schon viel mitbekommen. Ja, und dann trotzdem, wenn du dann am anderen Sessel sitzt, den des Trainers, dann sind das wieder andere Situationen. Ja? Und ich glaube, da in allen Bereichen ist das ein stetiges Lernen. Ja? Wo du Situationen, wo man dann reagiert und im Nachhinein kommt man drauf, es hat den gewünschten Effekt gehabt, manchmal aber auch natürlich nicht, wo man sich denkt, wäre vielleicht anders besser gewesen. Und da bin ich jemand, der eigentlich ständig reflektiert, egal ob das in der Trainingsgestaltung ist. Wir haben jetzt erst wieder den Fall gehabt, nach 2 freien Tagen haben wir so immer eine Doppel-Einheit zum Wiedereinstieg, einmal in der Kraftkammer und eben am Nachmittag dann am Platz und haben zweimal dann so ein bisschen kleinere muskuläre Probleme gehabt und habe mich dann mit meinen Athletiktrainern zusammengesetzt und habe gesagt, das war jetzt zum zweiten Mal, sollte man nicht irgendwas wieder verändern, weil, ja, und dann habe ich gesagt, macht euch einmal Gedanken drüber. Haben mich natürlich auch gemacht und dann haben wir uns zusammengesetzt und jetzt haben wir es wieder gehabt, wo ich den Spielern freigeben habe, nach dem Spiel in, wo haben wir jetzt gewonnen, 2-0?
Augsburg.
In Augsburg, genau. Und jetzt haben wir da ein bisschen was verändert, ja, in der Gestaltung, in der Kraftkammer, aber nicht viel, halt, das sind Nuancen. Und jetzt sind wir gut durchgekommen, ja. Wir haben heute im Vormittag alle Spieler fit am Platz gehabt. Und das ist so eine stetige, denke ich, Weiterentwicklung von mir, was ich auch von meinem Trainer- und Betreuerteam erwarte, und das ist eigentlich genau das, was ich auch von den Spielern erwarte, dass wir uns alle ständig mit dem Fußball beschäftigen, ja, was ist gut, wie können wir da noch weiter verbessern, ja, was ist noch nicht so gut, wie können wir uns verbessern, am Platz, in der Kabine, in der Matchvorbereitung, jetzt schauen wir noch meine Analysten wieder Gladbach an, und das ist so, wie gesagt, ein lebendes Gebilde, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, das ist nie so, weil man sagt, mache ich 8 Jahre dasselbe, von Montag bis Sonntag, dann wäre es schon relativ langweilig, sondern das ist eigentlich das große Spannende, dass eigentlich keine Woche so ist wie die davor, sondern eigentlich immer wieder was Neues daherkommt.
Sie haben gesagt, Sie hatten den Gedanken, nach 19 Jahren als Profispieler eigentlich eh schon alles oder sehr viel gesehen zu haben und als Trainer ist es dann doch etwas anderes. Wird dieser Punkt unterschätzt, glauben Sie, von vielen noch?
Also ich kann nur von mir reden, ich habe es absolut unterschätzt. Also ich war genau das doch. Die war sicherlich ein Spieler, der sich sehr viel mit seinen Trainern schon ausgetauscht hat, egal ob das mit Klaus Reutinger begonnen hat, über ein paar zu erwähnen, Heinz Hochhaus am Ende meiner Karriere, Paul Gludowatz, wo ich jahrelang ein Kapitän war und ständig im Austausch mir sehr viel schon um Angelegenheiten, die die Mannschaft betreffen, kümmert habe, auch schon um Ausrichtungen am Platz. Wir haben ja damals schon die Dreierkette mit Paul Gludowatz gespielt. Und habe mir eigentlich gedacht, boah, da habe ich eh schon viel mitgekriegt. Auch manchmal, wo man sagt, das möchte ich sicher nicht machen. Und manchmal, das ist eigentlich ein super Ansatz. Und ja, und trotzdem, wenn du dann in der Situation bist, Entscheidungen treffen zu müssen, nimm nur Beispiel, mein erstes Pflichtspiel in Ried war ein Cupspiel in Parndorf. Und ich war immer so, wo ich mir gedacht habe, die Trainer halten die Aufstellung so lang zurück. Und als Spieler interpretierst du ja immer eine. Wer ist bei Standardsituationen dabei? Bin ich jetzt der Mitte, ist der Schütze oder bin ich draußen? Wer ist beim Abschlussspiel unter der Woche, wenn er Viererketten spielt? Bin ich da schon dabei bei der Einserformation oder nicht? Also die Spieler interpretieren da sehr, sehr viel rein. Hab mir gedacht, will gar nicht diese Spekulationen. Ich sag vor dem Abschlusstraining schon, wenn wir dann noch so ein ganz Match im Training machen, sage ich die Aufstellung für morgen. Hab das gemacht. Ja, genau, wie war es? Mein erstes Pflichtspiel, Toni Vastic verletzt in dem Abschlussspiel, den ich von Anfang an spielen habe lassen. So, dann habe ich zu einem gehen müssen, der unter Anführungszeichen eigentlich in der B11 oder nicht von Anfang an gespielt hätte und habe gesagt, du, der Toni hat sich verletzt, du spielst doch morgen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich auch nicht ideal, ja, weil zuerst sagst du so, du bist draußen, jetzt quasi brauche ich dich, weil sich der andere verletzt, jetzt bin ich wieder drinnen. Und das haben wir zum Beispiel dann aufgehört, obwohl ich das so aus meiner Spielerkarriere geglaubt habe, das ist die beste Lösung. Ja, aber jetzt sage ich es auch eigentlich erst, weil es kann jemand krank werden über Nacht, es kann immer wieder was passieren, jetzt in Corona-Zeiten sowieso immer wieder, ja, vielleicht dann einmal einen positiven Fall, deswegen haben wir das aufgehört. Und da gibt es noch viele, viele Beispiele, die du dann halt als Trainer dann auch anders siehst, wo du andere Erfahrungen machst und wo du dann drauf kommst, ja, es ist wahrscheinlich besser so, wie man es als Spieler gedacht hat.
Sie haben einen Vertrag bis 2022. Wann wird über eine Verlängerung gesprochen?
Weiß ich nicht. Ist noch relativ lang hin. Ich glaube, so die durchschnittliche Zeit eines Trainers ist 1,2 Jahre bei einem Club. Also erstens mal bin ich schon drüber. Das ist das Gute. Ich bin schon in der zweiten Hälfte meiner Vertragsdauer. Aber es ist immer noch sehr, sehr lang hin. Und jetzt wollen wir mal die Saison sehr erfolgreich noch zu Ende spielen. Ist eh noch lang genug hin. Und denke, dass sich der Club dann, sollte es in ihrem Interesse sein, irgendwann schon mal bei mir melden wird.
Vielleicht ergibt sich ja auch, dass nach LASK und Wolfsberg der dritte Club Ablöse für Sie bezahlt und Sie das weitersuchen.
Wie gesagt, im Fußball ist bisschen meine Jahre jedes Jahr anders gekommen, wie ich gedacht hätte. Und wenn wir heute drüber reden, dann ist für mich klar, wir wollen die Saison sehr erfolgreich beenden. Wir wollen auf einem Europapokalplatz die Saison beenden. Und das ist in der deutschen Bundesliga keine Selbstverständlichkeit, weil einfach viele Mannschaften, es sind wieder vier, aktuell sind vier im Achtelfinale der Champions League dabei, zwei Clubs sind dabei in der Europa League nach wie vor. Also es ist einfach schon sehr, sehr viel Qualität in der Liga. Das wollen wir jetzt schaffen und dann stand heute meine Planung, dass ich dann mit dem VfL auch nächstes Jahr dann wieder international unterwegs bin. Aber wie gesagt, das haben wir jetzt Anfang Februar.
Ja. Wie gehen Sie mit der persönlichen Situation aktuell um? Sie sind alleine in Wolfsburg, Familie ist in Österreich. Ist es eine Situation, wo es hin und wieder schwierig ist für Sie?
Das ist natürlich nicht das Wunschszenario. Ich denke, für keine Familie, die intakt ist, ist das Wunschszenario, dass du nicht jeden Tag siehst. Aber wir haben uns für diesen Weg entschieden. Es war für uns immer klar, dass die Familie in Österreich bleibt, auch vor Corona. Also es hat einfach drei schulpflichtige Kinder. Mein ältester Sohn, der hat Matura heuer. Mein zweiter Sohn, der macht eine Lehre und die Tochter ist auch noch in der Schule. Also von dem her war für uns klar, wir reißen die nicht aus ihrem Umfeld. Und ich denke, dass wir so ein bisschen, natürlich hat es einmal schwierigere Phasen geben, gerade dann aufgrund von Corona, wo einfach die Grenzen wirklich de facto zu waren. Ich glaube, ich habe einmal 5 oder 6 Wochen meine Familie nicht gesehen. Jetzt mittlerweile ist es ja so, dass es Ausnahmen eben gibt von der Gesetzesseite her, für wenn du deine Familie, Frau, Kinder besuchst, dass du da für kurze Zeit, sagen wir mal, also entweder ich nach Hause fahren kann oder einmal meine Familie nach Wolfsburg kommen kann, ohne dass du in Quarantäne Quarantäne musst. Die negativen Tests haben wir sowieso täglich. Also wir werden mittlerweile täglich getestet. Also von dem her ist jetzt eigentlich wieder besser, wie es vor ein paar Monaten war. Ich sage so, im Schnitt sehen wir uns alle 2, maximal 3 Wochen, wo wir mal zusammenkommen für 1 oder 2 Tagen. Das andere geht dann über Video. Wie gesagt, das ist jetzt sicherlich nicht aus reiner Familiensicht das Optimalszenario, aber das, wir haben uns ganz bewusst für diesen Weg entschieden und ist für uns auch völlig in Ordnung.
Welche Rolle spielt dabei die Assistenten aus Österreich, die langjährigen Wegbegleiter wie Michael Angerschmidt? Der ist ja auch alleine, glaube ich, dort.
Ja, aber es ist jetzt da so. Also wir sind eigentlich alle, muss ich schon sagen, also nicht nur die Österreicher, also die Deutschen unter Anführungszeichen, weil wir haben da einen Schweizer, also wir haben auch da andere Nationalitäten in unserem Staff. Also wir sind eigentlich täglich, ich sage, Minimum 10 Stunden da im Trainingscenter. Also ich sage, komm um 8 Uhr in der Früh und da bin ich, ja, und da sind eigentlich die meisten auch schon da und gehen halt selten vor, ich sage, zwischen 6 und 8 am Abend in der Regel nach Hause. Und dann ist auch jeder froh, wenn er den anderen nicht sieht, obwohl ich meine, ich mag, wenn du dann so lange zusammen bist, dann reicht's auch einmal und dann, ja, nochmal mit daheim nochmal Videotelefonieren und dann ist man einmal froh, so jetzt sehr Ruhe zu haben und das ist ja dann oft erst 9 auf die Nacht und so sind eigentlich, ist fast jeder Tag momentan sehr, sehr ähnlich und aber schön natürlich, wenn du Vertrauensleiter an deiner Seite hast. Ich weiß, auf die kann ich mich zu 100% verlassen, aber eigentlich auf jeden anderen. Ich habe gerade gesagt, meine Athletiktrainer, wir haben ja da einen Wechsel gehabt, der Mike Bergtold, der mitkommen ist, der ist ja zurückgegangen nach Österreich, eben aus familiären Gründen. Der hat nur 3 relativ kleine Kinder und ja, hat sich dafür entschieden, wieder nach Hause zu gehen. Und jetzt ja, haben wir da, die ja schon hier waren im Club, wieder ja, ein sehr, sehr gutes Auskommen. Und das ist wichtig, dass wir da einfach alle uns gut austauschen und gut zusammenarbeiten.
Der Trainerjob gilt ja auch als sehr aufreibend. Man muss täglich auch vorangehen, vor der Mannschaft stehen, Vorbild sein, gewisse Dinge vorleben. Wie lang geht das gut? Sie machen das jetzt schon seit 9 Jahren ohne Pause. Andere Trainer nehmen sich ein Jahr Auszeit. Wie geht es Ihnen mit dieser Dauerschleife, sage ich jetzt einmal?
Ja, es ist natürlich, geht es auf die Substanz. Was natürlich, wenn es jetzt so erfolgreich ist, ist es ein bisschen einfacher, wie wenn du andere Phasen hast. Und die habe ich auch in meiner Karriere schon häufiger gehabt. Und aber das ist die Herausforderung. Ich glaube, in keinem Berufsleben hast du, wenn du 9 Jahre bist, ständiges nach oben, hast immer wieder schwierigere Situationen, herausfordernde Situationen, die es zu bewältigen gibt. Und wenn du die dann bewältigt hast, gibt dir das auch wieder Selbstvertrauen und wieder einen neuen Schub. Aber klar ist, es ist jetzt kein, wie sagt man da so, 8 bis 17 Uhr Job, wo du dann nach Hause gehst und am Freitagmittag ausstempelst und dann interessiert dir das bis Montag nicht. Das ist eine 7-Tage-Woche, 24 Stunden. Ja, manchmal ist um 10 Uhr auf die Nacht, jetzt schon jeden Tag spannender, wenn wir die Corona-Ergebnisse bekommen. Mittlerweile kriegen wir es früher. Manchmal haben wir kurz bis 10 Uhr, 11 Uhr am Abend. Klar ist im Urlaub, der sehr kurz bemessen ist. Also, ja, haben wir 4 Tage Weihnachtsurlaub gehabt, aber also die 4 Tage ist Minimum 2 Telefonate mit dem Sportdirektor über gewisse Themen. Also du bist irgendwie ständig drinnen und ist anstrengend auch manchmal, geht sicherlich auch an die Substanz. Umso wichtiger wird es dann heuer sein, aber genauso für die Spieler, irgendwann einmal ein bisschen einen Freiraum zu schaffen. Deswegen haben wir heuer schon jetzt den Spielern das zweite Mal 3 Tage auch freigeben und auch das ist auch für einen Trainer, für den ganzen Staff einmal gut. Heuer im Sommer einen Urlaub einmal zu haben, wo vielleicht 14 Tage auch das Handy einmal zu Hause bleibt, um einmal abschalten zu können. Und das andere ist, was für mich jetzt ist, also den allergrößten Respekt vor Ernst Happel, den ich, ja, so als aktiv und meine aktiven Zeiten mitverfolgt habe und der unglaublich erfolgreich war und auch in vielen Dingen Vorreiter war, wo man heute erst draufkommt, was der damals gepredigt hat, das hat auch heute noch Gültigkeit. Und trotzdem war es für mich so, ich habe so das Bild, wo er mit Didi Constantini als Teamchef, also er Teamchef und Didi Constantini sein Assistent auf der Bank gesessen ist, schwer gezeichnet von seinem Krebsleiden. Und da habe ich mir gedacht, also hoffentlich schaffe ich früher den Absprung. Deswegen denke ich auch und glaube, dass ich das jetzt nicht bis 70 Jahren mache.
Gutes Stichwort, Teamchef war ein gutes Stichwort, Absprung. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Gibt es irgend so einen groben Plan oder vielleicht nur einen Hintergedanken, einen Wunsch? Golf spielen auf Mallorca vielleicht irgendwann mit 55, 60? Wie sind die groben Zukunftsplanungen des Oliver Glasner?
Das Wichtigste ist, natürlich habe ich so ein bisschen ein Bild im Kopf, wo sie vielleicht in 10, 15 Jahren, wie es aussehen soll. Aber das Allerwichtigste und dann ist einfach, und das haben wir alle jetzt wieder gesehen, ist, dass wir gesund bleiben, dass meine Familie gesund bleibt. Es kann ganz, ganz schnell in irgendeine andere Richtung gehen. Und das, was ich heute für richtig halte, ist vielleicht in 5 Jahren immer so. Ja. Deswegen weiß ich es nicht. Ich versuche, das zu machen, wo ich den größten Antrieb habe, das, wo ich die größte Begeisterung für mich habe, weil ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, wenn du als Trainer, Sie haben es gesagt, so vorangehen musst, Begeisterung mitbringen musst, dann musst du ehrlich sein, die muss von mir von innen rauskommen. Wenn ich den Eindruck habe, ich habe das nicht mehr, das Feuer in mir, dass ich da den Fußball, den mir vorschwebt, mit der Mannschaft entwickelt, mit ihnen gemeinsam da jeden Tag uns damit beschäftigt, wenn ich spüre, das Feuer lässt nach, dann werde ich mal was anderes suchen. Und das Gefühl habe ich heute noch nicht, deswegen denke ich mir schon, dass es noch einige Jahre so ist. Aber sollte das plötzlich nächstes Jahr weg sein, warum auch immer, dann wird Oliver Glasner irgendwas anderes machen. Das ist meine feste Überzeugung. Das ist so ein Motto von mir. Und das, was ich auch meinen Kindern versuche mitzugeben, ist so meine feste Überzeugung, wenn du was gern machst, machst du es auch gut. Also das ist so eine Voraussetzung und ich mache den Trainerjob wahnsinnig gern und deswegen glaube ich, dass ich ihn auch ganz gut mache und wie gesagt, meinen Kindern gebe ich mit, versucht für euch das rauszufinden, was gern macht, weil dann glaube ich, dann könnt ihr es auch gut machen.
Was könnte das andere sein, wenn Sie sagen, in einem Jahr vielleicht, wenn das Feuer weg ist plötzlich, was?
Naja, ich weiß ich noch nicht, ich beschäftige mich noch nicht damit, weil das Feuer noch relativ hell brennt in mir, also von dem her weiß ich es nicht, aber ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt so kommt und vielleicht ist das ja auch dann einmal so, eben in, keine Ahnung, 10 Jahren, dann gehe ich auf die Ende 50 zu, dass ich sage, so, es reicht jetzt diese 7 Tage, 24 Stunden, die Kinder sind außer Haus und lass uns jetzt einmal für Zeit Golf spielen gehen nach Mallorca und komm noch ein halbes Jahr drauf, es ist mir trotzdem langweilig und das Handicap verbessert sich auch nicht mehr. Dann wieder zu sagen, so jetzt mache ich was anderes. Ich weiß es nicht, was die Zukunft genau bringt. Wie gesagt, ich werde versuchen, immer für mich und vor allem für meine Familie das rauszufinden, für das, was ich brenne und für das, was wir auch als Familie vertreten können. Und da bin ich auch sicher, dass ich dann immer irgendwas das Richtige finden werde.
Wie steht das Handicap jetzt? Wie schaut das aus?
Ja, das Handicap ist irgendwie gar nicht so schlecht, aber ich komme trotzdem zu wenig zum Spielen. Also ich erspüle mein Handicap nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir das erspielen habe können, denke ich mir manchmal. Aber es ist so für mich so, auch da in Wolfsburg, so einer der ganz wenigen Ausgleiche, wo ich mir dann am Abend, das ist das Schöne, je weiter man nach Norden kommt, und Wolfsburg ist jetzt relativ weit im Norden, aus österreichischer Sicht zumindest, umso länger ist hell im Sommer. Und dann gehe ich oft nur um 8:30 am Golfplatz für ein Loch ganz allein, Handy aus und da halt nur, bevor es dann, wie gesagt, nach einem 10-12-Stunden-Tag ist, das eigentlich oft eine ganz super Abwechslung und ja, ärgert mich genauso über meine Vorschläge wie sonst da.
Letzte Frage. Menschen, die Sie kennen, beschreiben Sie als einen sehr bodenständigen, bescheidenen Typen. Sie sind jetzt in einem Job, wo Sie auch größer verdienen, kann man sagen. Was ist für Sie Luxus oder was leisten Sie sich einmal?
Für mich ist eigentlich der größte Luxus ist Zeit. Zeit mit meiner Familie. Und ich sage, das ist eigentlich fast das Einzige, wofür wir mehr Geld ausgeben, ist halt dann Urlaub. Ist jetzt natürlich auch, wir waren jetzt 1,5 Jahre nicht in Urlaub, weil Corona es nicht zulassen hat, deswegen hoffen wir, da kann ich genau diese zwei Luxus, also Zeit und Urlaub, Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden und Urlaub verbinden. Und deswegen hoffe ich, dass das heuer im Sommer wieder irgendwie möglich ist. Ich sage so, das ist einmal Familienurlaub, es ist auch einmal vor eigentlich jedes Jahr mit meiner Frau, vor einmal 3 Tage auch ohne Kinder wohin, Zeit für uns beide. Von dem zehren wir dann auch wieder ein ganzes Jahr und das hat uns auch gefördert im letzten Jahr. Und das ist eigentlich das Einzige, wofür wir auch dann bereit sind, vielleicht mehr Geld auszugeben, wie es üblich ist. Und sonst habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Also ich habe 3 warme Mahlzeiten am Tag, ich habe eine warme Unterkunft, die beheizt ist. Natürlich da bei Volkswagen habe ich ein Auto, mit dem ich überall hinkomme, das perfekt funktioniert. Und das, was ich mir nicht kaufen kann, ist die Zeit mit Freunden, die Zeit mit der Familie. Umso mehr schätze ich die Wert, wann ich es habe.
Und das war es ja auch schon wieder, unsere neue Episode, das Interview mit Oliver Glasner, geführt von Andreas Heidenreich. Wir bedanken uns jedenfalls bei euch fürs Zuhören, hoffen, euch hat diese Episode und der Podcast selbst gefallen. Wenn ja, lasst uns das doch wie immer gerne wissen. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao.